HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
C&A-Streik, die Fühler nach China, aus in welcher Form? Da hält sich die Modekette bedeckt.
2016 haben chinesische Firmen rund 40 Milliarden Euro in Europa investiert. Auch in Wirtschaftsbereichen, die für Europäer in China tabu wären.
Sie sichern uns Arbeitsplätze und bauen sogar neue Arbeitsplätze auf. Sehr willkommen sind chinesische Investoren.
China ist nach wie vor daran interessiert, europäische Technologie zu kaufen. China möchte seine Industrie auf ein höheres Niveau bringen.
Ja, wir haben ja die Tendenz gesehen über die letzten Jahre, dass China einen Deal gemacht hat, Marktzugang gegen Technologieabgabe. Und das führte dann auch dazu, dass de facto wir uns bei Solar- oder Windenergie fast verabschiedet haben.
Da findet keine Verlagerung von Technologien nach China statt. Im Gegenteil, Weichai Power baut heute in Aschaffenburg ein neues, großes Hydraulikwerk.
Also bisher haben wir gute Erfahrungen gemacht mit Chinesen, die in Europa investieren. Aber das muss ja nicht so bleiben.
Und gehört jetzt auch C&A bald den Chinesen? Überraschend wäre es nicht, denn chinesische Investoren sind auf Einkaufstour, auch in Deutschland. Und die traditionsreiche Textilkette braucht Geld. 2016 haben Chinesen so viele deutsche Konkurrenten aufgekauft wie nie zuvor, knapp 70 deutsche Firmen. Made in China 2025, so heißt die Strategie der chinesischen Regierung, auch wenn die Investitionen 2017 erstmal etwas zurückgingen und der politische Gegenwind in Deutschland stärker wird. Führend in Schlüsselindustrien und bei der künstlichen Intelligenz will man im Reich der Mitte werden. Das Image als Billiglohn-, Billigfertigungs- und Plagiatsland ist längst überholt. China ist ein Zukunftsmarkt, setzt auf Qualität und ist auf Shoppingtour in der ganzen Welt. Müssen wir also Angst haben vor chinesischen Investoren? Sind sie Handlanger ihrer Regierung und ziehen mit ihnen chinesische Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur ein? Diese Fragen wollen wir beantworten unter dem Titel Ni Hao, wenn der Chinese kommt. Er ist schon da und steht noch dazu vielleicht demnächst hinter der Traditionsmarke C&A. Was dran ist an den Gerüchten, hat unser Korrespondent Dietrich Karl Meurer versucht herauszufinden.
Nein, keine Auskünfte, heißt es, wenn man bei der deutschen C&A-Zentrale in Düsseldorf anruft. Der Bericht von Spiegel Online wird weder bestätigt noch dementiert. Stattdessen verweist man für Stellungnahmen an die Mutter der Textilkette, die Cofra Holding AG mit Sitz in der Schweizer Stadt Zug. Auch dort gibt man sich relativ zugeknöpft. Cofra teilt lediglich schriftlich mit:
Wir sind einem erfolgreichen, zukunftssicheren C&A-Geschäft verpflichtet und haben daher bei C&A ein Umbau- und Wachstumsprogramm gestartet.
Weiter heißt es in der Mitteilung, C&A habe 2017 eine hervorragende Geschäftsentwicklung verzeichnet. Man freue sich darauf, diese Dynamik durch weitere Innovation und Expansion auszubauen. Das klingt eigentlich nicht nach Verkauf. Doch ein Hinweis, dass am Bericht von Spiegel Online etwas dran sein könnte, zumindest ein Teilverkauf, findet sich im zweiten Absatz der Stellungnahme der Konzernmutter Cofra. Dort heißt es:
Der andauernde Umbau von C&A beinhaltet auch das Ausloten verschiedener Möglichkeiten in Wachstumsmärkten wie China, in Schwellenländern und im digitalen Pfad aufzunehmen. Und das kann Partnerschaften oder andere Arten von zusätzlichen externen Beteiligungen beinhalten.
Genauer wird man nicht. Offen bleibt auch, ob es bereits Verhandlungen gab. Unter Berufung auf Insider hat der Spiegel Online geschrieben, der Deal stehe kurz vor dem Abschluss. Von Cofra heißt es weiter:
Daher hat jede Region von C&A Möglichkeiten zur Expansion mit einer Reihe von Parteien untersucht und wird dies auch weiterhin im Rahmen unserer Strategie zum Umbau des Unternehmens tun.
C&A ist über Europas Grenzen hinaus bekannt für günstige Kleidung. Das Unternehmen hat rund 2000 Filialen in 21 Ländern und beschäftigt rund 60.000 Mitarbeiter. Doch C&A hat ein angestaubtes Image. Erst spät ist man in den Onlinehandel eingestiegen. Die Konkurrenz wie H&M und Primark sorgt für zusätzlichen Druck. Für die eingeleitete Umstrukturierung hat man sich den ehemaligen Rewe-Chef Alain Caparros geholt. Er hatte Rewe zum Vorreiter im Onlinehandel mit Lebensmitteln gemacht. Der Name C&A leitet sich von den Vornamen Clemens und August ab. Die Brüder Clemens und August Brenningmeier haben 1841 in den Niederlanden ein Bekleidungsgeschäft gegründet. Über die Cofra Holding ist das Unternehmen noch immer im Besitz der Familie Brenningmeier. Sie ist mit mehr als 25 Millionen Euro eine der reichsten Familien Europas.
Wird C&A von chinesischen Investoren übernommen? Das könnte passieren, ist aber noch nicht bestätigt. Nur die Investorensuche ist bestätigt. Das haben wir gehört von unserem Korrespondenten Dietrich Karl Meurer. Professor Markus Taube, Volkswirt und Sinologe an der Universität Duisburg und Inhaber des Lehrstuhls Ostasienwirtschaft. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
C&A wäre ja nur ein weiteres deutsches Unternehmen in chinesischer Hand. Das wird trotzdem mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, was da passiert. Gibt es denn aus Ihrer Sicht und Erfahrung auch mit bisher geschehenen Übernahmen eine berechtigte Sorge bei chinesischen Übernahmen, zum Beispiel vor der Aushöhlung deutscher Standards?
Vor diesem Hintergrund sollte man eigentlich immer kurz- und mittelfristig unterscheiden. Also kurzfristig ist die Erfahrung eigentlich die, dass chinesische Investments in Deutschland eher Arbeitsplätze geschaffen haben. Wir haben gesehen in der Vergangenheit, dass chinesische Unternehmen hier reingekommen sind und haben zusätzliches Geld in die Unternehmen hineingesteckt, haben tatsächlich netto Arbeitsplätze geschaffen und Unternehmen eigentlich im Markt gehalten, die im Zweifel diesen verlassen hätten, beziehungsweise haben das den Umsatz erhöht. Also das sind im Endeffekt sehr positive Signal, die wir hier bekommen haben. Auf der anderen Seite, das haben Sie ja auch in Ihrer Einführung angesprochen, wir haben leider eine Situation, der gemäß die chinesische Volkswirtschaft unseren Werten und Normen nicht vollständig folgt. Wir haben ein massives Parteiinteresse. Die staatlichen Interventionen sind gestiegen in den letzten Monaten und Jahren unter Xi Jinping, sodass also unser Ordnungsverständnis von fairem Wettbewerb in China so nicht verfolgt wird. Und da muss man natürlich mittelfristig sich Fragen stellen, inwiefern wir hier uns Partner ins Boot holen, die letztlich eben nicht mit den gleichen Spielregeln spielen und wo im Endeffekt eine böse Überraschung in der mittleren Frist kommen kann.
Versuchen wir es mal noch konkreter zu machen. Böse Überraschung zum Beispiel beim Thema Arbeitsbedingungen?
Das ist tatsächlich ein Fall, wo wir sagen müssen, da haben sich chinesische Investoren eigentlich bislang voll an die deutschen Standards gehalten und haben, glaube ich, auch wirklich gar kein Interesse, hier ein Dumping an Standards zu betreiben. Wenn wir uns die allerersten chinesischen Investments in Deutschland anschauen, 15 Jahre ist das her, da gab es tatsächlich erhebliche Probleme, wo dann chinesische Unternehmen hier reinkamen und haben gesagt, mein Gott, was sind denn das für Arbeitsstandards, was ist das für eine Arbeitsgesetzgebung und sind dann ganz schnell wieder verschwunden. Momentan ist es so, dass wir sehr selbstbewusste chinesische Unternehmen sehen, die auf dem globalen Markt sich positionieren wollen. Und die haben eigentlich kein Interesse, das auszuhöhlen, ihr Image zu beschädigen. Ich glaube nicht, dass wir hier eine dementsprechende Gefahr sehen.
Böse Überraschung vielleicht beim Thema Qualität?
Qualität ist ein Thema. Qualität ist definitiv ein Thema, aber ich sehe das größere Problem im Endeffekt einfach im Abfluss von Technologie oder am Wissen von oder an der Kreativität, an der Innovation. China sourced momentan das aus, was man in China am wenigsten hat, und das ist kreative Intelligenz, das ist kreative Smartness, Produktentwicklung, Weiterentwicklung etc. Und da kauft man deutsche Unternehmen, kauft sich die Ingenieursstäbe ein und lässt die im Endeffekt für das chinesische Mutterhaus, für den Weltmarkt dann Produkte entwickeln und Innovationen betreiben. Das ist wunderschön, aber
für China,
aber der Moment wird kommen, an dem dieses Ungleichgewicht, dieser relative Vorteil, den wir hier in Deutschland haben, immer geringer wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was geschieht denn mit dem Standort Deutschland?
Das ist ja so eine, Sie haben eben gesagt, kurzfristig, mittelfristig muss man erstmal sagen, es geht klar. Das ist jetzt ja eher langfristig, wobei langfristig, also China hat die Strategie Made in China 2025 ausgerufen. So lang hin ist das ja dann doch nicht mehr. Bis dahin will das Reich der Mitte in 10 Schlüsselindustrien den Weltmarkt erobert haben, will auch zur führenden Weltmacht aufsteigen, auch in Sachen künstlicher Intelligenz. Das klingt ja schon ehrgeizig, aber auch ein bisschen bedrohlich.
Das ist ehrgeizig. Ob das bedrohlich ist, ist immer die Frage. Wissen Sie, chinesische Pläne sind immer und derartige Verlautbarungen sind immer cum grano salis zu verstehen. Das sind erstmal Visionen, die in den Raum gesetzt werden, um eine Volkswirtschaft zu mobilisieren. De facto gehen die chinesischen Pläne ja über dieses Made in China 2025 hinaus. Wir haben einen 30-Jahres-Plan, der bis 1949 führt und der China dann als die führende Weltmacht in nicht nur übrigens ökonomischer Hinsicht hervorbringen soll. Da haben wir ganz klare Vorstellungen. China will die USA überholen. China will die zentrale Macht im globalen System werden. Das inkludiert natürlich Industrieproduktion, das inkludiert Innovationsstärke. Nur, wenn wir uns die Zahlen, die Entwicklung genau anschauen, die Realitäten in China, ich glaube, der Weg dorthin ist noch ein deutlich längerer, als man ihn in 30 Jahren beschreiten kann. Ich denke, wir sollten da nicht die Flinte ins Korn werfen. Wir brauchen einfach eine wettbewerbsfähige deutsche Industrie. Wir brauchen hier smarte Unternehmer und einen Konsens zwischen Arbeiterschaft und Unternehmertum. Das war die Stärke Deutschlands in den letzten Jahrzehnten. Und wenn wir das aufrechterhalten können, dann haben wir einen sehr, sehr stabilen, sehr, sehr schlagkräftigen Standort, der auch mit einem erstarkenden China im Endeffekt gut umgehen kann. Ganz einfach, weil die Weltwirtschaft ist letztlich Win-Win. Mhm. Und auch die chinesische Seite wird sich daran gewöhnen müssen.
Ja, aber das ist eine Sache, Herr Taube, so wie Sie es jetzt formulieren, wenn man auf die Zahlen guckt. Man kann ja aber auch auf die politische oder wirtschaftsethische oder ethische Seite gucken. Passen Investoren aus einer zum großen Teil vom Zentralkomitee gelenkten Planwirtschaft wirklich in unser Wirtschaftssystem?
Eben nicht. Das ist eben der Punkt. Das ist da der Punkt, wo ich sage, mittel- bis langfristig haben wir ein Problem, haben wir ein großes, großes Fragezeichen, weil China sich eben von unseren marktwirtschaftlichen, liberalen Werten weiter entfernt. Ja, wir sind in den letzten Jahren nicht näher zusammengewachsen, sondern wir haben uns weiter entfernt. Und die Logik der Marktwirtschaft würde eine Win-Win-Konstellation verlangen und ich glaube, wir werden mittelfristig auch darauf hinauslaufen, aber die Gefahr ist momentan eben tatsächlich die, dass wir einen einseitigen Abfluss zugunsten Chinas haben.
Also kurz- und mittelfristig sieht eigentlich alles ganz gut aus mit den chinesischen Investitionen. Langfristig müssen wir doch etwas aufpassen, sagt Professor Markus Taube, Volkswirt und Sinologe an der Universität Duisburg. Ganz herzlichen Dank. Ni hao, wenn der Chinese kommt, der Tag in HR2 Kultur. Wenn der Chinese kommt, auch um eventuell eine Firmenübernahme zu prüfen, dann kommt er häufig in einer Delegation. Von so einer chinesischen Delegation handelt der Roman von Ling Yuan Luo, einer in Berlin lebenden chinesischen Autorin. Die chinesische Gruppe ist mit Reiseleiterin in Berlin unterwegs, wo gerade hoher Besuch weilt.
Wer ist der Mann im Wagen? Sein Kopf hing schon ganz runter, fragt Herr Xia. Das ist die Stimme vom Papst, das muss er sein, sagt Sanja, die zufällig neben ihm steht. Die Menschen drängen noch ein bisschen weiter nach vorn, um Papst Johannes Paul II. Noch ein bisschen näher zu kommen, bleiben aber friedlich. Sind das alles seine Anhänger? Fragt Herr Xia. So ungefähr, antwortet Sanja, bis auf uns. So ein alter Mann und genießt so eine außerordentliche Beliebtheit, sagt Xia. Das hier erinnert mich an den Empfang der Rotgardisten für Mao Zedong auf dem Platz des himmlischen Friedens, meint Gao zu Duan Chen, dem Stadtführer. Nur war die Szene bei uns daheim monumentaler und pompöser. Duan wirft seinem Landsmann einen prüfenden Blick zu. Dazwischen liegen aber Welten. Der eine hat für den Kommunismus gekämpft, der andere dagegen. Der hier kämpft gegen uns? Gao klingt ein bisschen beleidigt. Doch dann macht er nur: Pah, Stalin hat es nicht geschafft, uns klein zu kriegen, und Bush wird es noch weniger schaffen, und dieser zittrige Alte da wird uns kein Haar krümmen. Duan spitzt die Lippen und schweigt.
Einblicke von Ling Yuan Luo. Wir folgen der chinesischen Delegation später weiter. Der Tag in HR2 Kultur. Chinesische Investoren sind schon lange nichts Neues mehr auf deutschem Boden. Und falls C&A jetzt auch mit Investoren aus dem Reich der Mitte ins Geschäft kommt, so reiht sich die Textilkette in einen bunten Reigen von deutschen Unternehmen mit chinesischer Beteiligung oder in chinesischer Hand. Zum Beispiel in der Hand der chinesischen HNA-Gruppe.
Over the past 20 years, the HNA Group has grown into a multi-industry conglomerate.
Die chinesische HNA-Unternehmensgruppe, sie wächst rasant. Schon jetzt sei sie eins der 500 weltweit größten Unternehmen und es geht weiter aufwärts. Das jedenfalls will dieses Werbevideo der HNA-Gruppe glauben machen. Hotels, Immobilien, Flughäfen, nur einige der Bereiche, in denen die HNA-Gruppe tätig ist. Unter anderem auch in Europa und besonders in Deutschland. Und damit steht die HNA-Gruppe nicht allein. Allein 2016 übernahmen Investoren aus China nach Informationen der Unternehmensberatung EY 68 deutsche Firmen für insgesamt fast 12 Milliarden Euro, ein Rekordjahr. Mit dabei der Augsburger Hersteller von Industrierobotern KUKA und der Münchner Maschinenbauer Krauss-Maffei. Das klingt zwar viel, allerdings ist China nur viertgrößter Investor in Deutschland. Im ersten Halbjahr 2017 kauften Chinesen dann nochmal 25 Unternehmen im Wert von etwa 6 Milliarden Euro. Europaweit interessieren sich chinesische Investoren laut EY besonders für Industrie- und Technologieunternehmen. Dazu zählt EY auch den Flughafen Frankfurt-Hahn, den die HNA-Gruppe im vergangenen Jahr übernommen hat. Ein weiteres bekanntes Beispiel aus Hessen ist der Gabelstaplerhersteller Kion aus Wiesbaden. Dort sind chinesische Investoren 2012 eingestiegen. Mit zu den Bestsellern gehören auch Unternehmen aus dem Energiebereich, dem Gesundheits- und dem Finanzbereich, wie zum Beispiel die Deutsche Bank. Nach den Erfahrungen von Sonja Müller vom Kompetenzzentrum China der Industrie- und Handelskammer Frankfurt haben chinesische Unternehmen ganz unterschiedliche Strategien, warum sie im Ausland investieren.
Ein wichtiger Grund, der da dahinter steht, ist eben, dass die Firma sich weiterentwickeln möchte. Das heißt, der chinesische Heimatmarkt ist zu klein geworden. Es gibt sehr viel Konkurrenz und man sieht eben, dass man ausländische Märkte erschließen muss, damit man die Produkte auch weiterhin gut verkaufen kann. Das ist ein Grund.
Ein weiterer Grund sei, dass sich Unternehmen weiterentwickeln wollen. Sie kaufen also Unternehmen mit Know-how und innovativen Produkten auf, die das eigene Portfolio ergänzen. Oder man kauft sich vor allem den Namen einer bekannten deutschen Firma, die dem chinesischen Unternehmen dann den Einstieg in den europäischen Markt erleichtert.
Und dann gibt es aber auch noch einen anderen Teil eben. Es gibt natürlich auch die chinesischen Unternehmen, die versuchen über Aufkäufe in anderen Ländern eben ihr Geld außer Landes zu bringen oder zumindest einen Teil ihres Geldes und sich damit auch die Möglichkeit zu schaffen, dann vielleicht später mal hier leben zu können.
Allerdings sind die chinesischen Investitionen in Deutschland im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen. Der Grund? Regulierungsbehörden schauen jetzt genauer hin, vor allem die US-amerikanischen. So scheiterte die Übernahme des Pharmaunternehmens Biotest aus Dreieich durch einen chinesischen Bieter bisher am Einspruch aus Washington. Auch eine chinesische Beteiligung an dem Kartendienst hier, an dem mehrere deutsche Autokonzerne beteiligt sind, ist bis jetzt nicht zustande gekommen. Aber nicht nur die westlichen Regulierungsbehörden schauen genauer hin, auch die Regierung in Peking kontrolliert ganz genau, wohin das chinesische Geld abfließt. Jeder Einkauf und jede Beteiligung von Unternehmen im Ausland werde genau durch die chinesische Regierung geprüft, sagt Sonja Müller vom China-Kompetenzzentrum der Industrie- und Handelskammer. Zunächst habe die chinesische Regierung ihre Unternehmen aufgefordert, auszuschwärmen und sich international aufzustellen. Daraufhin stiegen die chinesischen Auslandsinvestitionen drastisch an. Dabei hätten sich aber einige Unternehmen mangels Erfahrung verkalkuliert und hohe Verluste eingefahren.
Martin Honecker über chinesische Investitionen in deutsche Unternehmen. Daniel Koller ist Geschäftsführer bei der Beratungsgesellschaft Ginkgo Tree Advisors. Guten Tag, Herr Koller.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Auf welche Faktoren achten denn die chinesischen Investoren bzw. achten Sie als Berater bei Übernahmen, damit nichts schief geht?
Wir hatten es in dem Beitrag gerade richtig gehört. Es ist so, dass chinesische Unternehmen, genau wie Unternehmen aus den USA, Schweden, Deutschland, Frankreich, wie auch immer, darauf achten, dass sie einen strategischen Fit beispielsweise herstellen. Das heißt, auch strategische Assets gehören mit zu den entscheidenden Faktoren.
Das heißt, es muss passen zu dem, was das Unternehmen bis jetzt macht.
Bis jetzt macht, beziehungsweise wenn sich das Unternehmen diversifizieren möchte, kann es auch eine Sparte sein, in der man Zukunft sieht für sich als Unternehmen. Der zweite Faktor ist natürlich die Internationalisierung. Das heißt, der chinesische Markt wurde bereits erschlossen. Ich gehe als chinesisches Unternehmen ins Ausland, um neue Märkte zu erschließen und mache das beispielsweise dann durch M&A, also durch eine Unternehmensübernahme. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch Effizienzsteigerung bzw. Kostensenkungen. Das spielt jetzt beispielsweise bei Übernahmen in Deutschland durch chinesische Investoren weniger eine Rolle. Das wäre dann mehr im Hinblick auf Südostasien beispielsweise der Fall. Das heißt, ich übernehme Produktionsstätten bzw. baue dort Kapazitäten auf, um meine Kosten zu senken.
Mhm. Das heißt, wenn das alles stimmt, dann können Sie einem chinesischen Investor auch raten, ich sag mal, zuzuschlagen hier in Deutschland. Das passiert ja häufig im Bereich der Hightech-Branche. Jetzt haben wir anlässlich dieser möglichen C&A-Übernahme diese Sendung geplant. C&A ist ja eine andere Branche, Textilkette. Würde das denn in eine chinesische Strategie passen?
Das stimmt. Ich würde hier auch differenzieren. Es gibt ja nicht immer nur die chinesische Strategie, sondern es sind ja die chinesischen Unternehmer bzw. Investmentfonds, die hinter einer Übernahme stehen. Auch wenn natürlich der Einfluss der chinesischen Regierung manchmal stärker bewertet oder betrachtet wird, ist es immer noch so, dass das Unternehmen eine strategische Entscheidung fällen muss. Möchte ich, kann ich, will ich diese Übernahme tätigen. Und die C&A-Übernahme ist ein Beispiel. Es wird ja viel darüber berichtet in den letzten Tagen, wobei man noch gar nicht weiß, inwieweit die Übernahme strukturiert werden soll. Ist es eine 100% Mehrheitsübernahme oder geht es dabei vielleicht um strategische Operationen, um eine Minderheitsbeteiligung, um frisches Kapital aufzunehmen? Ist es natürlich so, dass man mit C&A einen in Europa gut aufgestellten Retailer hat, der
also Einzelhändler,
der strategisch wieder Zugang zum deutschen Markt beispielsweise gewährleistet. Auf der anderen Seite könnte man als chinesischer Investor auch C&A in China weiter etablieren. C&A ist ja in China teilweise aktiv, aber noch nicht erfolgreich. Und C&A hat natürlich noch einige Baustellen, beispielsweise Digitalisierung. In diesem Feld sind chinesische Unternehmen den Deutschen eigentlich schon so ein bisschen enteilt. Das heißt, Cashless Society, Online-Retail ist da eigentlich schon viel weiterentwickelt als in Deutschland und C&A könnte hier profitieren.
Das heißt, C&A klingt jetzt nicht so ganz uninteressant für einen chinesischen Investor, höre ich da so raus. Sie beraten ja aber auch auf der anderen Seite, also auch deutsche Firmen, die in Kooperation mit chinesischen Firmen gehen wollen. Was sind denn da die Ziele und vielleicht auch die begrenzenden Faktoren, wo Sie sagen, da geht es und da geht es nicht?
Es kommt natürlich dann immer auf die Eigentümerstruktur an des chinesischen Unternehmens. China hat sich liberalisiert in den letzten Jahren. Es gibt aber durchaus noch einige restriktive Sektoren. Das heißt, wenn es um ein Privatunternehmen geht, ist es häufig so, deutsche Unternehmen sind ja in den 90ern und in den 2000ern nach China gegangen. Und jetzt geht es beispielsweise darum, es hat sich eine Investitionsbeschränkung aufgelöst und es besteht beispielsweise ein Joint Venture mit einem chinesischen Unternehmen und man kann nun diese Anteile in dem Joint Venture zurückkaufen, sodass man ein eigenständiges 100% WuFi-Unternehmen dann in China etabliert. Mhm. Das heißt, bei diesen das wären typische Transaktionen, die wir begleiten. Auch strategische Kooperationen im Hinblick auf, ich baue neue Joint Venture. In den letzten Jahren sind viele chinesische Mittelständler auch wieder so auf diesen Joint Venture Zug aufgesprungen.
Und erober mir damit einen Markt.
Ja, sprechen deutsche Unternehmen an, ob es Interesse gibt, in China ein Joint Venture zu etablieren, mit dem Ziel natürlich so gemeinsam den chinesischen Markt zu beackern, wobei man natürlich auch aufpassen muss, inwieweit man seine IP und seine Technologie dann mit in das Joint Venture einbringt.
Jetzt haben Sie eben schon mal kurz angesprochen, es gibt da restriktive Faktoren, auch wenn es vielleicht leichter geworden ist, von der deutschen Seite auch in China zu investieren. Also wir haben da unterschiedliche Bedingungen, in welche Richtung investiert wird. Bei uns war bislang ja eigentlich wenig mit Beschränkungen zu rechnen oder mit einem Veto. Das ist dann 2017 erstmals passiert. Seitdem gibt es auch eine Verordnung des Wirtschaftsministeriums, auch ein Entwurf einer EU-Verordnung, dass doch ein Veto möglich ist, wenn die öffentliche Ordnung, so wird es genannt, bedroht ist. Sie verdienen ja schließlich mit diesem Geschäft Ihr Geld. Ist das für Sie ein Ärgernis, wenn dann auch die EU oder die deutsche Seite sagt, wenn es auf der anderen Seite restriktive Faktoren gibt, dann wollen wir die doch auch bitte hier einführen?
Ich denke nicht, dass es wirklich so restriktiv ist, wie beispielsweise es die USA handhabt mit dem CFIUS-Gremium, die ja auch Übernahmen beschränken können, die jetzt nicht unbedingt US-Unternehmen betrifft, sondern beispielsweise deutsche Unternehmen, die in den USA Geschäfte machen. Es geht dabei bei dem Vetorecht darum, dass man, wie es so schön heißt, die Gefährdung der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit der BRD gewährleistet. Also das heißt, man hat festgelegt, die Übernahme von kritischer Infrastruktur genauer prüfen zu wollen. Und gegebenenfalls.
Und das ist auch okay, auch aus Ihrer Sicht.
Das ist okay, weil es ist natürlich so, man legt, also es schafft natürlich auch Sicherheit, weil ich habe immer noch die Mehrheit der Sektoren in Deutschland, die offen ist für Investoren. Und es ist ja auch keine Investitionsbeschränkung, sondern es ist ein Vetorecht. Das heißt, es kann gegebenenfalls ein Veto eingelegt werden. Mhm. Wenn man sich ansieht, was definiert oder eingeschlossen ist in diese Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes, ist so, dass es beispielsweise Softwareunternehmen, die zur Steuerung von Atomkraftwerken oder Wasserkraftwerken, wie auch immer, benötigt werden.
Und das hat, das hat dann doch seine Berechtigung. Ganz herzlichen Dank. Daniel Koller, Managing Partner oder Geschäftsführer bei der Beratungsgesellschaft GinkoTree. Ganz herzlichen Dank. Heften wir uns nochmal an die Fersen der chinesischen Delegation in Berlin.
Haben Sie nicht gesagt, dass Berlin 3,5 Millionen Einwohner hat? Das ist im Vergleich zu Peking mit seinen 16 Millionen zwar wenig, aber ein Dorf ist Berlin auch nicht. Wieso wird der Park kaum benutzt? Grünanlagen und Wasserflächen machen in Berlin ein Viertel der gesamten Fläche aus. Da haben die Berliner die Auswahl, sagt Sanja. Also jetzt wissen wir, was die Westler besser als wir haben, sagt Wang. Sie haben ihre Städte zu Parks gemacht. Jäh kehrt ihr den beiden den Rücken. In seiner Stadt gibt es zwar viele Kanäle und Flussläufe, aber grüne Flächen sind selten. Das ärgert den Kommandanten. Sanja spürt den Stimmungsabsturz des Delegationsleiters und versucht, ihn abzulenken. Herr Kommandant, da vorne ist ein Denkmal für die Soldaten der Roten Armee, die bei der Befreiung Berlins gefallen sind. Wollen wir uns das ansehen? Aber Wang presst bloß die Lippen zusammen und würdigt die Reiseleiterin keine Antwort. Im Weggehen hört sie, wie Gao seinen Gönner zu beruhigen versucht. Kommandant, der Westen ist nur ein Papiertiger. Die echten Tiger sind wir, sagt er gerade. Wenn wir etwas anpacken, dann werden wir es auch schaffen. In Zukunft werden auch unsere Grünflächen. Danach versteht sie nichts mehr, weil sie schon zu weit weg ist.
Wir verfolgen die chinesische Delegation noch etwas weiter später. HR2 der Tag, Ni Hao, wenn der Chinese kommt. Deutsche Unternehmen sind attraktive Ziele chinesischer Investitionen und auch immer mehr chinesische Firmen siedeln Vertretungen in Deutschland an. So könnte man sich erklären, dass zum Beispiel in Frankfurt immer mehr Chinesen Wohnungen kaufen. Chinesische Investitionen also auch auf dem Immobilienmarkt. Es gibt auch andere Gründe, wie Frank Angermund berichtet.
Das Europaviertel im Frankfurter Westen. Hier gibt es viele neue, schicke und teure Wohnungen. An den Klingelschildern stehen neben deutschen und internationalen Namen auch chinesische Namen wie Kim, Wang oder Lu. Im Supermarkt gibt es einen asiatischen Imbiss. Die Anwohner im Europaviertel berichten von freundlichen und zurückhaltenden chinesischen Nachbarn.
Man sieht viele, ja, aber ob die das jetzt erwerben oder kaufen, das weiß ich nicht.
Wenn die Chinesen bei uns sind, okay, wir haben sehr viel gutes Geschäft dadurch, aber dass jetzt alle sich die Häuser hier kaufen, das ist schon krass.
Es ist jetzt so wie in Amerika alles gemischt.
Es bereichert das Angebot im Rewe.
Und der ein oder andere benötigt vielleicht ein klein wenig Nachhilfe im Thema Mülltrennung.
3.500 chinesische Staatsbürger leben in Frankfurt, sagt Planungsdezernent Mike Josef von der SPD. Allerdings gäbe es keine Erhebung darüber, wie viele davon Eigentumswohnungen gekauft haben.
Wir haben über unsere Statistik, über den Gutachterausschuss feststellen können, dass beispielsweise der Anteil der chinesischen Staatsbürger, die im letzten Jahr, also in 2016, Eigentum in den Wohnhochhäusern gekauft haben, bei 9% lag.
Dies sei zwar ein Anstieg, allerdings kein überproportionaler, so der Planungsdezernent. Makler sprechen von 1000 Wohnungen, die in Frankfurt zwischen 2015 und 2016 von Chinesen gekauft wurden. Die Hälfte werde vermietet, die andere für den Eigenbedarf genutzt. Frankfurt ist als Standort attraktiv und profitiert davon, dass sich viele internationale Unternehmen ansiedeln. Die Stadt profitiert auch von den 360 chinesischen Unternehmen, beispielsweise bei der Gewerbesteuer. Doch in Frankfurt investieren nicht nur Chinesen in Immobilien. Der Grund: die niedrigen Zinsen. Immobilien sind eine lohnende Anlage. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für eine Eigentumswohnung liegt in Frankfurt bei 5.000 bis 6.000 Euro. Tendenz steigend. Obwohl die Preise weiter steigen könnten, will Planungsdezernent Mark Josef die Situation nicht dramatisieren.
Das kann ein Effekt sein, aber nochmal, das ist nicht so eine hohe Anzahl, dass es sich signifikant ausschlägt auf den Mietmarkt und auf den Eigentumsmarkt. Zumal ich glaube, das wird wirklich sehr stark davon abhängen, wie die Zinsen sich in den nächsten Jahren entwickeln. Ich glaube, wenn die Zinsen wieder steigen werden, wird sich hier auch einiges bereinigen.
Frankfurt habe kein Problem auf dem Markt der teuren Eigentumswohnungen. Auch wenn durch den Brexit noch mehr Menschen mit vollen Geldbeuteln nach Frankfurt ziehen sollten, so Planungsdezernent Josef.
Das, was momentan prognostiziert wird, ob es die Chinesen sind oder die Londoner Banker, da warne ich auch vor jedem Propheten, der jetzt schon mit Zahlen um sich wirft und sagt, es kommt 20, 30, 40.000, das sehe ich momentan noch nicht. Für diejenigen, die momentan quasi sich in Verhandlungen befinden oder die wir jetzt auch bemessen können, da reicht das Angebot in diesem Preissegment durchaus aus.
Allerdings fehlen Zehntausende bezahlbare Wohnungen in Frankfurt für niedrige und mittlere Einkommen. Die Bevölkerung wächst rasant, deshalb müssen neue Wohngebiete mit entsprechenden Angeboten entstehen, so der Planungsdezernent.
Frank Angermund über die chinesischen Interessen am Frankfurter Immobilienmarkt. Ganz genaue Informationen gibt es aber nicht über internationale Investitionen in den Immobilienmarkt. Professor Hartwig Weber-Sinke, Wirtschaftswissenschaftler und Dekan für Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg, an der auch internationales Immobilienmanagement gelehrt wird. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Was wissen Sie denn genau darüber? Wer kauft was an Immobilien in Deutschland?
Ja, natürlich wissen auch wir das nicht genau. Aber wir haben ein zunehmendes Interesse von ausländischen Investoren am deutschen Immobilienmarkt, auch aus China heraus.
Das kann man so ganz allgemein sagen. Ja, sie kaufen, auch Chinesen, sie kaufen. Aber wissen Sie denn, welche Chinesen kaufen? Ist das eine reiche Elite? Sind das Fonds? Sind das irgendwelche Investoren?
Sowohl als auch. Ich glaube, wenn Sie langsam zu Vermögen kommen in China, und wir haben ja eine deutlich wachsende Mittelschicht, obere Mittelschicht, dann ist es sinnvoll, auch außerhalb Chinas Vermögen zu haben. Die politische Zukunft Chinas, ja, da sind bestimmt auch für viele Chinesen Fragezeichen und dementsprechend macht es absolut Sinn. Aber auch der Staatsfonds, auch Unternehmen, chinesische Unternehmen erwerben in Deutschland Gewerbeimmobilien und Wohnimmobilien.
Das heißt, es gibt welche, die hier ihr Geld anlegen als Privatmenschen. Es gibt aber auch Investoren, die zum Beispiel größere Projekte entwickeln.
Ja, China ist ja inzwischen eine sehr vermögende Volkswirtschaft. Und dementsprechend einmal die regionale Diversifikation, also in einem weltweiten Portfolio, gehören natürlich auch Immobilien aus Deutschland. Deutschland ist eines der sichersten Staaten, die wir weltweit haben. Die Unsicherheiten, die politischen Unsicherheiten nehmen ja immer mehr zu und von daher gewinnt Deutschland an Attraktivität.
Ist das denn ganz egal, ob man einen chinesischen Anleger hat, der jetzt sich hier auf dem Immobilienmarkt umtut oder jemand aus einem anderen Land oder ob es ein Deutscher ist? Also wenn wir jetzt gerade über Aushöhlung von Standards und sowas geredet haben in der Sendung bei anderen Übernahmen.
Ja, also zunächst einmal prinzipiell sind alle Investoren willkommen, weil wir haben dringenden Bedarf. In unseren Ballungsgebieten brauchen wir Wohnraum. Wir brauchen neue Investitionen, sowohl im Wohnungsbereich als auch im Gewerbebereich. Wir sind eine stark wachsende Volkswirtschaft. Wir sind voll beschäftigt. Das heißt, wir brauchen Immobilien. Deswegen jeder Investor, auch internationale, sind willkommen. Die Wertsteigerungen, ja, sind einerseits erfreulich für unsere Altersvorsorge, Versicherungswirtschaft, Pensionsfonds profitieren von steigenden Werten. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite. Werden Wohnungen unbezahlbar durch diese Preissteigerung? Und da kommen wir zu dem sozialpolitischen Aspekt dieses Preisanstieges in den Ballungsgebieten. Und da brauchen wir den Staat. Wir müssen selbstverständlich Investitionen auch einer Regulierung unterwerfen. Wir haben Spielregeln, wir haben deutsche Gesetze, wir haben das deutsche Mietrecht, das heißt einen starken Schutz des Mieters. All das müssen wir selbstverständlich sehr aktiv begleiten, damit nicht am Ende negative Effekte, vor allem sozialpolitisch negative Effekte entstehen.
Aber die Verlockung ist natürlich groß, wenn da der Gewinn ist und wenn die Kommune sagt, wir brauchen die Investition, vielleicht genau danach zu geben und vielleicht die Standards ein bisschen aufzuweichen, oder?
Ja, natürlich. Gerade im Gewerbeimmobilienbereich haben wir das. Bei der Standortwahl können es sich heute Unternehmen ja aussuchen. Das heißt, die Kommunen konkurrieren in ihren Gewerbegebieten um die Ansiedlung von Arbeitsplätzen. Da haben Sie recht, da wird manchmal sicherlich zu großzügig Zugeständnisse gemacht.
Droht diese Gefahr auch für Mieter?
Ja, da wäre natürlich ausgesprochen hilfreich, wenn man den Hintergrund des Investors wüsste. Also ist es ein langfristiger Investor, der auch modernisiert, der auch Geld in die Hand nimmt, der über einen langen Zeitraum bei uns investieren will. Oder ist es ein kurzfristiger Renditeoptimierer, der einfach nur nach 12, nach 24 Monaten schon wieder weiterverkaufen will. Das ist bei chinesischen Investoren nicht so ganz klar. Also häufig weiß man nicht, woher kommt das Geld, wer ist dort verantwortlich. Also da wäre, das gilt aber nicht nur für China, mehr Transparenz sicherlich wünschenswert.
Aber in China vielleicht besonders, siehe Beispiel Frankfurt-Hahn, wo ein Investor ja dann doch nicht in der Lage war zu kaufen, auch wenn es jetzt ein anderer chinesischer geworden ist.
Ja, das ist ein besonderer Fall. Aber ich glaube, hier hat man einfach händeringend überhaupt einen Investor gesucht, denn Frankfurt-Hahn ist jetzt keine Perle gewesen, wo es 20 Bewerber gab. Und ich glaube, da war man zunächst mal in der Politik froh, überhaupt jemanden zu haben. Dass das sich als Fata Morgana herausgestellt hat, war natürlich unangenehm. Ja, also das ist natürlich kurios, wenn man sieht, dass es diese Firmen dann vielleicht gar nicht gibt.
Also muss man auch schon aufpassen, dass man nicht beide auf Augen zudrückt, weil dann irgendwo ein Gewinn winkt, sagt Professor Hartwig Weber-Sinke, Wirtschaftswissenschaftler und Dekan für Wirtschaft und Recht an der Hochschule Aschaffenburg, auch wenn der Immobilienmarkt Investitionen vertragen kann. Dankeschön. Unsere chinesische Delegation ist mittlerweile im Berliner Rotlichtviertel angelangt.
Genossen, ruft er ins Mikrofon. Wir werden ein Stadtviertel sehen, das korrupt und verkommen ist und wo öffentlich Dinge stattfinden, die in China zu Recht verboten sind. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht den Abschaum des Kapitalismus mit seiner goldenen Seite verwechseln. Eine kritische und distanzierte Betrachtungsweise ist angebracht. Ich betone, kritisch und distanziert. Die Gruppe klettert stumm aus dem Bus und marschiert in Zweierreihen los, als wäre es eine Kolonne von Missionaren, die durch ein Spalier von Kopfjägern gehen muss. Aber es dauert nicht lange, dann siegt die Neugier. Pan, der seine Sensationslust nicht verbergen kann, fragt extra laut und mit gespieltem Ernst: Frau Reiseleiterin, was sind das für Frauen? Welche meinen Sie? Na, die mit den kurzen Röcken und den Strumpfhosen. Oder haben Sie vielleicht gar keine an? Die Straßenlaternen machen so ein komisches Licht, dass ich bei kritischer und distanzierter Betrachtung nichts feststellen kann. Die weiblichen Mitglieder der Delegation halten die Hand vor den Mund und kichern. Die da am Straßenrand stehen? Das sind Prostituierte, die auf Freier warten, sagt Sanja sachlich. Prostituierte? Das sind Huren? Ja, das sind käufliche Frauen. Was? Die machen ihr Geschäft auf der Straße? So als ob sie Currywürste verkaufen? Das ist ja ein dickes Ding. Pan kommt aus seiner Verblüffung gar nicht heraus. Was wollen Sie genau wissen? Wenn Sie glauben, die Mädchen würden sich gleich hier aus der Verpackung schälen, dann haben Sie sich geirrt, sagt Sanja. Die Gruppe bricht in Gelächter aus. Auch Pan lacht ungezwungen mit.
Die chinesische Delegation, so heißt auch der Roman von Ling Yuan Luo, der auf eigenen Erfahrungen der in Deutschland lebenden Chinesin fußt. Es liest sich amüsant, wie sich die chinesische Delegation auf deutschem Boden bewegt. Weniger locker, sondern mit knallharten wirtschaftlichen Interessen tut das die ein oder andere weitere chinesische Delegation zurzeit möglicherweise im Raum Düsseldorf zu Gesprächen mit der Textilkette C&A, die auf der Suche nach externen Investoren ist. Der Ausgangspunkt unserer Sendung über chinesische Investoren und den Einfluss Chinas auf Deutschland und Europa. Jetzt wechseln wir die Seiten. Wie geht eigentlich China mit deutschen und europäischen Investoren um? Stichwort Freihandel. Steffen Wurzel hat sich das für uns genauer angeschaut.
Beim Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos vor einem Jahr ließ sich Xi Jinping als Stargast feiern. In einer Grundsatzrede lobte der chinesische Staats- und Parteichef die Globalisierung und betonte die wichtige Rolle, die sein Land dabei spiele. China werde seine Türen nicht verschließen, sondern weit geöffnet halten für ausländische Investoren, erklärte Xi. Das werde zu einem weltweiten Wirtschaftsaustausch führen und China noch besser mit anderen Staaten vernetzen. Deswegen trete man für weltweit gleiche wirtschaftliche Bedingungen ein. Der Aufruf, die Globalisierung voranzutreiben und Handelsschranken abzubauen, kommt in fast jeder Sonntagsrede der chinesischen Staats- und Parteiführung vor. Doch die Realität sieht häufig anders aus.
Lots of talk, but a bit less of fact.
Es werde viel geredet, aber wenig getan, sagt Carlo Diego D'Andrea von der Europäischen Handelskammer in Shanghai. Der Lobbyverband vertritt rund 1600 europäische Firmen, die in China aktiv sind. 2016 haben chinesische Firmen rund 40 Milliarden Euro in Europa investiert, auch in Wirtschaftsbereichen, die für Europäer in China tabu wären. Das gilt zum Beispiel für die Halbleiterbranche.
In Europe, even in sector where European investment are not permitted in China. For example, the semiconductor sector.
Das ist nur ein Beispiel, denn zahlreiche Industriebranchen in China sind für Ausländer immer noch komplett tabu. Deutschland und der Rest Europas hingegen sind relativ offen gegenüber chinesischen Investoren. Beispiel: Während dem chinesischen HNA-Konzern inzwischen 10% der Deutschen Bank gehört, wäre es für deutsche Investoren absolut unmöglich, bei einer chinesischen Bank oder bei einem Versicherer einzusteigen. Auch darüber hinaus gelten für Europäer in China häufig immer noch viel strengere Regeln als für Chinesen in Europa. So brauchen Firmen in China ab einer bestimmten Größe immer einen lokalen Kooperationspartner. Dieser sogenannte Joint-Venture-Zwang sorgt nicht nur für die Halbierung der Gewinne, sondern führt nach Ansicht von Kritikern auch immer wieder zu Technologieklau. Ein drittes Beispiel. China schottet sich auch digital immer weiter ab, anstatt, wie versprochen, sich der Welt zu öffnen. Die Führung in Peking begründet das vor allem mit dem Bedürfnis nach Sicherheit. Sie blockt inzwischen fast alle ausländischen Social-Media-Anbieter. Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Telegram und Signal zum Beispiel sind allesamt in China nicht zu benutzen. Auch so gut wie alle Google-Dienste und der Cloud-Anbieter Dropbox sind in China gesperrt. Darüber hinaus bremst die Führung in Peking auch alle nicht gesperrten ausländischen Webseiten und Apps künstlich ab. Das sorgt natürlich dafür, dass Geschäfte machen in der digitalen Welt in China fast nur für einheimische Anbieter möglich ist.
The basic message is that China has been very vocal in being a champion of global.
China betont immer wieder, der Weltmeister in Sachen Globalisierung zu sein. Der Präsident und der Premierminister haben wichtige Reden dazu gehalten. Wir wollen diese Versprechen jetzt aber auch umgesetzt sehen. Mats Habon ist das, der Präsident der Europäischen Handelskammer in China. Der Lobbyverband ist bekannt dafür, dass er offen und deutlich Kritik übt an der chinesischen Wirtschaftspolitik. Einzelne Firmen kritisieren sehr selten, aus Angst, das könne den Geschäften in China schaden. Das gilt vor allem für deutsche Firmen. Sie sind häufig so abhängig von China, dass sie sich schlechte Stimmung nicht leisten können oder wollen. Indirekt hängen natürlich auch mehrere Millionen Arbeitsplätze in Deutschland an den Gewinnen aus China. Viele halten also lieber die Klappe, als das auszusprechen, was hinter vorgehaltener Hand alle sagen. Nämlich, dass es für deutsche Firmen immer schwieriger wird, in China Geschäfte zu machen.
Steffen Wurzel über die Schwierigkeiten deutscher und europäischer Investoren in China. Wenn China immer mehr darauf achtet, die ausländischen Investitionen im Griff zu behalten, dann hat die Regierung dafür gute Gründe. Bernhard Bartsch, Asien-Experte der Bertelsmann Stiftung, guten Tag.
Guten Tag.
Ist denn diese Begrenzung von chinesischer Seite aus Ihrer Sicht auch berechtigt?
China hat ganz starke Interessen, zu einer starken Technologiemacht zu werden. Und da hat es diese Instrumente sich ausgesucht, weil es darin die Möglichkeit sieht, sich schnell zu entwickeln. Das ist ein Stück weit natürlich berechtigt. China hat das Recht, seine eigenen Interessen zu fördern und zu einer starken Wirtschaftsmacht werden zu wollen. Das Problem, das wir in Deutschland und Europa damit haben, ist, dass dadurch der Wettbewerb in vielen Bereichen verzerrt wird und dadurch unseren Unternehmen
gravierende Nachteile auf dem chinesischen Markt und auf dem Weltmarkt entstehen.
Hierzulande ist das ja anders. Davon haben wir in der Sendung gehört und wir haben auch gehört von vielen, die sich freuen über chinesische Investoren. Arbeitsplätze werden gerettet und ganze Unternehmen. Geld fließt auch zum Beispiel in Immobilienprojekte. Also Sie können nicht so ganz bedenkenlos mitjubeln?
Natürlich hat Deutschland sehr von Chinas wirtschaftlicher Entwicklung profitiert. Deutschland wird da auch in vielen Bereichen weiter von profitieren, aber es sind dadurch auch eine Menge Abhängigkeiten entstanden. Nehmen Sie zum Beispiel das Thema Maschinenbau. China ist für den deutschen Maschinenbau der größte Markt und eine ganze Menge deutscher Unternehmen machen inzwischen 20, 30, zum Teil 50 oder mehr Prozent ihres Umsatzes in China. Dadurch entstehen natürlich gewaltige Abhängigkeiten vom chinesischen Markt und der Erfolg der Vergangenheit ist nicht unbedingt auch der Erfolg der Zukunft, gerade wenn China eine staatliche Technologiestrategie ausruft, die beinhaltet, dass China in genau den Branchen, in denen Deutschland traditionell stark ist, eben selber auch stark sein will und nicht mehr auf ausländische Technologie angewiesen sein möchte.
Das ist jetzt so der wirtschaftliche Aspekt. Es können Abhängigkeiten entstehen. Hat das aber auch was mit darüber hinausgehenden Beeinflussungen vielleicht von Stimmung zu tun? Also wird das auch in andere Bereiche der Öffentlichkeit Einfluss nehmen?
Das ist ein Trend, den wir im Moment sehen und der immer wichtiger wird. Das Schlagwort, unter dem das läuft, ist Sharp Power, dass China immer mehr versucht, die politische Stimmung mit zu beeinflussen. Genauso ist es unser Recht, unser freiheitliches politisches und gesellschaftliches System zu verteidigen. Und die Grenzen sind zum Beispiel dann erreicht, wenn China in westliche Forschung mit investieren und die finanzieren und sie damit auch bestimmen will. Da ist ein Bereich, wo wir sagen müssen, nein, da bestimmen wir selber, wie das passiert. Oder wenn China in ausländische Medien investieren möchte. Oder wenn China Parteizellen der kommunistischen Partei im Ausland gründen möchte und damit auch eine Kontrolle über Chinesen, die bei uns leben, ausübt. Das sind alles Bereiche, wo wir an Grenzen dessen kommen, wo Chinas Wirkungsmacht auch in unser politisches und gesellschaftliches System eingreift.
Es gibt noch eine andere Sorge, Herr Bartsch, die hat Außenminister Gabriel im August in Paris geäußert. Er sagte, wenn es uns nicht gelingt, eine eigene Strategie mit Blick auf China zu entwickeln, dann wird es China gelingen, Europa zu spalten. Das sagte Gabriel kurz nachdem Griechenland eine EU-Resolution zu Menschenrechten in China blockiert hat, um Investitionen im eigenen Land nicht zu gefährden. Sehen Sie auch diese Gefahr?
Ja, Sigmar Gabriel hat etwas anderes Interessantes noch gesagt. Er hat China gegenüber eingefordert, es müsse sich auch an das Ein-Europa-Prinzip halten, so wie China vom Ausland erwartet, dass es sich an das Ein-China-Prinzip hält. Und das hat in China große Empörung ausgelöst. Was dahinter steckt und was ein tatsächlich großes Problem zu werden beginnt, ist, dass jedes einzelne europäische Land vis-à-vis China natürlich sehr klein ist. Dass Europa gemeinsam aber durchaus die Möglichkeit hat, bestimmte Interessen stärker zu formulieren und eventuell auch stärker einzufordern. Es macht einen Unterschied, ob Deutschland sich über die Diskriminierung seiner Unternehmen in China beschwert und damit mit Gegenmaßnahmen droht oder wenn ganz Europa das vereint tut. Und nun ist es aber leider, wie wir wissen, sehr, sehr schwer, zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik zu kommen. Und das weiß China auch. Und ist sehr geschickt darin, die europäischen Länder auseinander zu dividieren. Viele Entscheidungen können ja, was Außenwirtschaft vor allem angeht, nur auf europäischer Ebene getroffen werden. Da braucht es eine gewisse Einstimmigkeit. Und da aber viele Mitgliedsländer der EU ganz individuelle Kooperationen und Abhängigkeiten von China haben, ist es für Peking bisher leider ein leichtes, da die Solidarität der europäischen Länder untereinander aufzubrechen.
Das hat China besonders unter den osteuropäischen Ländern wohl auch schon erfolgreich geschafft. Da ist ja China als guter Freund und Partner auf dem 16+1-Gipfel im November empfangen worden. Und diese antieuropäische Stimmung in Osteuropa macht einen da vielleicht dann doch auch in dem Zusammenhang etwas besorgt. Es gibt ja Forderungen, die sagen, wir müssen den Freihandel begrenzen, wo man also zum Beispiel auch so weit gehen könnte zu sagen, ja, andere Länder müssen dann auch ähnliche Arbeitnehmer- und Sozialrechte und auch Umweltschutzbestimmungen einhalten, vielleicht auch sogar ähnliche Besteuerung zusagen. Das haben wir ja im Freihandelsbereich oder in dem Bereich der Freihandelsabkommen immer wieder die Diskussion. Sehen Sie da eine Chance in Bezug auf China?
Das ist auf jeden Fall eine Diskussion, die wir haben und die wir brauchen. Und die ist natürlich aber auch kreuzgefährlich. Wir wollen nicht den freien Handel in Frage stellen. Wir wollen nicht chinesischer werden. Wir wollen nicht Protektionismus unbedingt mit Protektionismus begegnen. Denn dann kommt man in so eine protektionistische Spirale, die allen schadet. Gleichzeitig sehen wir aber, freier Handel beruht auf Gegenseitigkeit. Nur dann kann er funktionieren. Und wenn eines der wirtschaftlich mächtigsten Länder der Welt den freien Handel manipuliert, dann sehen wir jetzt, ist es durchaus zu unserem Schaden, wenn wir dem dauerhaft nichts entgegenzusetzen versuchen. Welche Maßnahmen man da genau ergreift, ist aber eine wirklich ganz, ganz schwierige und im Moment sehr heiß diskutierte Geschichte.
Jetzt reden wir die ganze Zeit von China. Ist das tatsächlich auch ein Sonderfall im Unterschied zu arabischen oder russischen Investitionen?
Ja, China ist insofern anders, als dass China eben nicht nur sehr viel Geld hat, mit dem es international auftritt und investiert, sondern China ist eben auch der in vielen Branchen größte oder zweitgrößte Markt. Es macht einen Unterschied, ob ein arabischer Staatsfonds kommt, der Ölgeld hat und das anlegen muss und deswegen sich ein deutsches Unternehmen kauft, oder ob das ein chinesischer eventuell Staatskonzern tut, der eben auch in Wertschöpfungsketten denkt und der im Hintergrund eine Strategie wie die staatliche Technologiestrategie China 2025 hat und eben dafür sorgen will, dass bestimmte Branchen künftig in China führend sind und die Technologie China eigen wird.
Ein erfolgreiches China ist in unserem Interesse, aber wir müssen aufpassen, dass Einfluss und Abhängigkeiten nicht zu stark werden, sagt Bernhard Bartsch, Asien-Experte der Bertelsmann Stiftung. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Ni hao, wenn der Chinese kommt. Angst, dass der Chinese kommt, müssen wir nicht haben. Er ist schon längst da. Wirtschaftsbeziehungen und Firmenübernahmen gehören längst zum deutsch-chinesischen Alltag. Das ist auch gut so. Diese Einschätzung haben wir gehört, denn die deutsche Wirtschaft profitiert enorm. Aber, auch das ist in der letzten Stunde deutlich geworden, Deutschland und die EU müssen trotzdem aufpassen, dass mittel- und langfristig der Westen nicht nur wirtschaftlich von China überholt wird. Nachhören können Sie diese Sendung nicht nur als Podcast unter hr2.de oder in der Wiederholung in hr Info ab 22.05 Uhr, sondern neuerdings auch in unserem neuen attraktiven Angebot der ARD Audio App hr2, der Tag. Da finden Sie uns. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen einen schönen Abend.